Ja? Ja, seid herzlich willkommen in der Arche. Ja, die Arche, habe ich heute Morgen gehört, in den Stadtteil Bunte Kuh, weil hier, ja, die Seefahrer sind. Und vielleicht wisst ihr, Störtebeker ist ja sehr umstritten, sage ich mal, bei den frommen Leuten. Aber wisst ihr denn, wie sein Schiff hieß? Richtig, Jürgen, du weißt es. Na, und insofern ist die Arche hier in Bunte Kuh gut aufgestellt. Ja, danke, dass ihr hier seid. Wir sind nicht sehr viele, aber nächsten Sonntag werden das mehr. Ankündigungen und Veranstaltungen wollen wir uns kurz mal angucken. Und des Heiligen Geistes. Vorweg möchte ich ein kleines Bibelwort stellen aus dem Hebräer Kapitel 3, Vers 15. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der Verbitterung geschah. Ja, unser Vater wollte Israel in Ägypten Gutes tun, es herausholen aus dem Land, aber es wurde trotzdem rumgemeckert. Und ja, das ist auch eine Sache, die ich im Straßendienst so erlebe. Ja, es wird etwas Wunderbares angeboten. Das Beste, die beste Nachricht im ganzen Universum und ich darf dann manchmal damit rechnen, auch noch einen Scheibenwischer zu erhalten. Ja, wer zu Jesus zum Evangelium eingeladen wird, sollte die Gelegenheit beim Schopf packen und Ja sagen. Wer weiß, ob es eine zweite Gelegenheit gibt? Ja. Gott hatte gute oder hat immer noch gute Gedanken mit Israel, als er es aus Ägypten herausgeführt hat. Jesus hat gute Gedanken mit jedem, den er zum Evangelium einlädt, zur guten Nachricht, zur guten Hoffnung für alle. Ja, es gibt nichts Besseres. Jeder sollte es dankbar annehmen. Es ist wirklich das beste Geschenk. Aber es auch nicht in dem Karton drin lassen, sondern es auspacken und mit dem Inhalt leben. Das ist das Beste, was wir uns so wünschen können. Ja, als nächstes habe ich den Lobpreis.
Danke, Herr Jesus, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Wir sind auch heute in kleiner Runde, aber du bist mitten unter uns. Und darüber freuen wir uns, dass du mit uns Gemeinschaft haben willst. Du möchtest zu uns reden durch deinen Heiligen Geist. Lass uns hören und verstehen, was du zu sagen hast, Herr. Sei du bei denen, die heute Morgen nicht hier sind, egal aus welchem Grund auch immer, und sei ganz besonders auch bei denen, die aus gesundheitlichen Gründen gar nicht mehr unter uns sein können. Danke, dass wir auch heute Morgen wieder an sie denken dürfen und für sie beten dürfen. Du kennst sie alle, jeden Einzelnen. Segne sie über Bitten und Verstehen, auch wenn sie jetzt zu Hause sind. Amen. Ja, du hattest in der Einleitung ein bisschen unsere Bibelstunden angesprochen, die zurzeit auch ein bisschen unterbesetzt sind. Das sind halt wie so die Zeichen der Zeit. Aber wir sprechen dort über wichtige Themen, die viele angehen. Vielleicht heute Morgen möchte ich ein bisschen auch mich auf das beziehen, was wir am Donnerstag besprochen haben. Vielleicht sagt der ein oder andere, na ja, das ist ja vielleicht für uns gar nicht bestimmt. Wer weiß das schon? Wir haben auch eine große Online-Gemeinde. Ich kriege Nachrichten aus ganz Deutschland, aufgrund der Predigten hier aus Österreich, sogar aus Rumänien habe ich schon Nachricht gekriegt. Ich staune immer wieder, woher kennen die Leute unsere kleine Arche und hören sich die Predigten hier an. Aber ja, der Herr möge sie segnen, wo immer sie auch sind. Das Thema heute Morgen heißt, achtet darauf, dass eure Verbindung mit Jesus nicht gestört wird. Das ist ja eigentlich auch erstmal ein Problem, wenn man das sich so anhört aus den Gemeinden, als ich die Pastoren hier hatte zum Allianztreffen, haben die schon berichtet über Probleme in ihren Gemeinden, die auch mit der Corona-Geschichte zu tun haben. Auch Streitereien untereinander zwischen Geimpften und Ungeimpften. Wir konnten das glücklicherweise hier raushalten. Aber es ist nicht so einfach. Und manche Leute sind wirklich in ihrem Glauben auch regelrecht gestört durch Dinge, die im Augenblick vorgehen. Eigentlich hätten wir darauf vorbereitet sein können. Gottes Wort sagt, die Endzeit wird kommen, macht euch bereit, der Bräutigam kommt. Und bevor er kommt, passieren einige merkwürdige Dinge. Und einiges davon erleben wir inzwischen. Aber ich möchte jetzt mal lesen einen Text, den wir auch am Donnerstag behandelt haben in der Bibelstunde. Und der Herr möge die segnen, die es hören, egal wo sie sind. Wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, Lustknaben, Knabenschänder, Diebe, Geizige, Trunkenbolde, Lästerer oder Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Die Speise, den Bauch und der Bauch der Speise. Aber Gott wird das eine wie das andere zunichte machen. Der Leib aber nicht der Hurerei, sondern dem Herrn und der Herr dem Leibe. Gott aber hat den Herrn auferweckt und wird euch und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Christi Glieder sind? Sollte ich nun die Glieder Christi nehmen und Hurenglieder daraus machen, das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, wer sich an die Hure hängt, ist ein Leib mit ihr? Denn die Schrift sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Flieht der Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leibe. Mal ganz davon abgesehen, dass es in diesem Text ja schwerpunktmäßig um zwischenmenschliche Beziehungen geht, ist Hurerei viel mehr als nur Sexualität. Man kann auch religiös Hurerei betreiben, unter anderem, wenn man sich falschen Göttern zuwendet und vieles andere. Aber hier ist eine Zurechtweisung mit klaren Worten. Nicht jeder kann das, nicht jeder darf das, darf sich das rausnehmen, aber Paulus als Gründervater der Gemeinde erlaubt sich solche Worte. Und vielleicht denken wir, mein lieber Mann, was der uns hier vorhält, damit haben wir doch gar nichts zu tun. Ja, aber ob diese Worte angenommen werden, ob sie angekommen sind bei Menschen. Ich hatte in dieser Sache mal ein Männerfrühstück geleitet. Nicht hier, sondern in Flensburg. Und ihr werdet es nicht glauben, ich hatte nach diesem Männerfrühstück 11 Seelsorgegespräche. Also irrt euch nicht. Bei Christen ist auch viel los, was wir eigentlich nur aus der Welt kennen. Und deswegen ist das auch wichtig, dass man auch solche Themen mal aufgreift. Und die Briefe, die an die Christen in Korinth gerichtet sind, die spiegeln uns, dass die Position des Paulus nicht unangefochten war. Wie so oft unter Menschen gab es Mitbewerber, Prediger, sogenannte Apostel, die mitbereisten Predigten. Da erschien Paulus als lahme Ente, dem manchmal schwer zu folgen war. Vielmehr tut ihr Unrecht und übervorteilt, oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Wir erleben viel Ungerechtigkeit zurzeit in dieser Welt. Es hat es natürlich immer gegeben, aber es ist momentan an einigen Punkten auch ein bisschen deutlicher. Was Paulus aber damals der christlichen Gemeinde in Korinth geschrieben hat, das gilt ja nicht automatisch auch an uns. Aber weil die damals und wir heute Menschen sind, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sich der eine oder andere auch angesprochen fühlen kann. Weil die damals und wir heute Christinnen und Christen sind, versuchen wir respektvoll auf Paulus zu hören. Danke, das wollte ich vorhin schon ausmachen. Ja, seid ihr jetzt alle aufgewacht? Also, was Paulus beschreibt, ist uns ja nicht fremd. Wie schnell ignorieren wir Grenzen, wenn uns ein Vorteil winkt, und beruhigen das schlechte Gewissen damit, dass Grenzüberschreitungen zum Menschsein gehören. Dass andere ja auch dasselbe tun und wir doch letztlich aus Glauben gerechtfertigt sind. So kann man sich das schönreden. Dabei wissen wir doch, gerechtfertigt aus dem Glauben an Jesus Christus heißt zugleich, wir sind ausgerüstet und gesandt zu einem Leben, in dem Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist sichtbar werden. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Ungerechtigkeit ist Grenzüberschreitung zu Lasten der Mitmenschen, Missachtung göttlicher Weisung, Minderung oder Zerstörung von Leben. Der Herr hat dich wissen lassen, Mensch, was gut ist und was er von dir erwartet. Halte dich an das Recht, sei menschlich zu deinem Mitmenschen und lebe in stetiger Verbindung mit deinem Gott. So heißt es im Propheten Micha Kapitel 6, Vers 8. Wer durch Jesus mit Gott verbunden ist, weiß darum, was gut ist und was das Leben fördert. Das eigene Leben ist doch in dieser Verbindung zu Gott zum Frieden gelangt, hat eine gute, bewahrende Ordnung bekommen. Im Vertrauen auf Jesus wissen wir, er hat überbrückt, was von Gott trennt, sodass Gottes Segen nicht mehr verdirbt, sondern unser Leben grün lässt wie ein Garten, der gute Erde, Wasser und eine pflegende Hand erfährt. Und deshalb kann weder im Bereich der Sexualität noch des Umgangs mit Geld und Gut, Gier und Selbstsucht das Verhalten bestimmen. Das sind alles Punkte, die wir in der Bibelstunde besprochen haben, die ich jetzt aus Zeitgründen nicht alle noch einzeln behandeln kann. Ich nehme aus den von Paulus genannten Grenzüberschreitungen den Ehebruch heraus. In der griechischen Welt war die Ehe vor allen Dingen deshalb geschützt, weil die Legitimität des Nachwuchses wichtig war. Die Familie war entscheidender Pfeiler des Staatswesens. Wie sehen unsere Familien heute aus? Ich bin im Moment wieder mit einer Seelsorgegeschichte betraut, wo es in der Familie heftigen Streit gibt. Gläubige Leute, wie sie sagen. Also, Paulus denkt von der Bibel her. in eines anderen Ehe eindringen geht nicht, aber auch der Besuch meinetwegen im Bordell ist für Christen keine Möglichkeit. Paulus hat nicht nur Gottes Gebote vor Augen, sondern auch die Spruchweisheit Israels und die Lehre Jesu. In Sprüche 23, Vers 26 bis 28 heißt es: Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Denn die Hure ist eine tiefe Grube und die fremde Frau ist ein enger Brunnen. Auch lauert sie wie ein Räuber und mehrt die Treulosen unter den Menschen. Mann und Frau werden im Vollzug der Ehe eins mit Leib und Seele. Ein großes Thema, worüber ich schon mehrere Vorträge gehalten habe. Ehe und Familie verleihen dem Leben Stabilität. Vor allem die Familie war das soziale Netz in der damaligen Zeit. Da war es ja alles noch ganz anders. Da hatten alle, die verheiratet waren, viele Kinder. Und wenn der Mann starb, musste der Bruder die Frau aufnehmen, weil es ja keine Sozialversicherung gab wie heute bei uns. Wir sind ja ein bisschen bequemer drauf. Damals hatten die Männer dann durchaus mehrere Frauen, weil sie die Frauen mit aufnehmen mussten. Heute sehen wir das noch im Islam. Und bei den Christen ist es nicht so. Was passiert aber gerade in der Welt? Was ist gerade gekommen von der FDP? Was machen sie gerade für ein Gesetz? Sie wollen die Ehe öffnen, damit bis zu 4 Personen gemeinsam Ältestenschaft für die Kinder übernehmen können. Das ist die Welt und das ist die Endzeit. Und deshalb ist diese Thematik so wichtig, auch gerade für die Leute da draußen, die sich das hoffentlich anhören. Das ist unglaublich. Aber das ist Gesetz, das ist Politik im Jahr 2022 in Deutschland. Passieren solche Dinge. Die Ehe auflösen, ausweiten. In Zukunft dürfen 4 Personen in einer Ehe zusammenleben, wenn es nach der FDP geht. Für Paulus und die ganze Bibel ist dieses Gebot ja nicht nur eine vernünftige, das Leben stabilisierende Regel, sondern sie ist ein Gebot Gottes. Und noch etwas, die Übertretung dieses Gebots bringt nicht nur Unsicherheit im Leben, sondern sie macht auch treulos. Und deshalb müssen wir Gottes Wort verkündigen, weil die Welt, die das draußen anders sieht, noch gar nicht weiß, was auf sie zukommt. Und mehrt die Treulosen unter den Menschen, sagt die Spruchweisheit. Treue hat mit Vertrauen zu tun. Die Grenzüberschreitung im Ehebruch erschüttert das Vertrauen, wie auch die Fähigkeit, überhaupt zu vertrauen. Und die Ehe zu veröffnen für mehr als 2 Personen, wie es immer guter Standard war, weil es aus dem Wort Gottes kam, wenn da mehrere dazukommen, dann ist das Ehebruch nach dem Wort Gottes. Und das ist das, was heute bei uns in Gesetze gemeißelt werden soll. Wir brauchen also das Wort Gottes für diese Zeit. In der Bergpredigt legt Jesus das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, so aus. Er sagt, ich aber sage euch, wer eine verheiratete Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. In Matthäus 5, Vers 27 und 28. Aus unserer Sicht wirkt diese Auslegung des Gebots wie eine Anweisung zu einem verkrüppelten Leben. Wer kann schon verhindern, dass eine andere Frau, ein anderer Mann begehrenswert erscheint? Und wie sieht das denn heute aus? Wie kommen denn heute Beziehungen zustande? Überwiegend doch durch Augenlust. Es kommt doch nicht von ungefähr, dass in Deutschland fast jede zweite Ehe geschieden wird. Das muss doch einen Grund haben. Und der Grund liegt sehr oft im Kopfkino, das losgeht und vorspielt, wie spannend eine Begegnung mit der anderen Person sein würde. Muss man sich immer kontrollieren, immer auf die Bremse treten? Aber wer sich und das Leben ein bisschen kennt, der weiß auch, das Glücksversprechen, das eine andere Person darstellt, ist eine Projektion der eigenen Vorstellungskraft und hat mit der Wirklichkeit nur eine sehr begrenzte Schnittmenge. Und hier auf der Erde gibt es nicht das ultimative Glück. Wir sind Menschen. Jeder und jede hat seine Defizite, seinen Pferdefuß, keine Liebesbeziehung ohne Enttäuschung vielleicht. Es muss gravierende Gründe geben, wenn ich mich aus meiner Ehe lösen und mit einer anderen Person neu anfangen will. Jesu Mahnung macht realistisch und das tut uns gut. Auf Arte war im Mitten letzten Jahres eine Dokumentation zu sehen unter dem Titel »Wenn Liebe fremd geht«. Sie kam sehr spät am Abend. Ich habe nur einen Teil gesehen. Mir fiel auf, bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts war Fremdgehen in manchen Staaten Europas verpönt, durchaus auch im ursprünglichen Sinn des Wortes strafbewehrt. Man wurde dafür vor Gericht gestellt und bestraft. Heute wird das akzeptiert. Es ist kein großes Ärgernis, kein Aufreger mehr. Sogenannte Stars machen es vor. Filme zeigen bildreich, wie spannend Sex neben der Normalspur der Ehe ist. Und schauen wir uns mal an, wie es übers Internet heute, wie viele Fremdgehorganisationen es da gibt. Es wird am laufenden Band dafür geworben, selbst im Fernsehen, in den Abendstunden wird Werbung dafür gemacht. Es ist unglaublich. Aber wer fremd geht, hat vermutlich auch einen Grund dafür. Umso mehr fällt auf, dass die Sprengkraft eines Ehebruchs heftig sein kann. Nachdem der Ehemann den Ehebruch zugegeben hat, wirft ihn seine Frau sofort aus dem Haus. Das ist die Normalität. Weg mit ihm. Aber was passiert dann? Das ist nämlich auch nicht so einfach. In den Schilderungen Betrogener fällt auf, wie tief die Verletzung durch das Fremdgehen des Partners empfunden wird. So tiefgehend, als wäre das Fundament des eigenen Lebens weggebrochen. Gesellschaftlich scheinbar kein Problem, wird es im Persönlichen oft als Desaster empfunden. Im Anschluss an die biblische Spruchweisheit sage ich, die Beheimatung im Leben ist gestört. Die Erfahrung von Treulosigkeit raubt dem Leben Zuversicht und Stabilität. Zurück zu unserem Bibelwort. Paulus stellt fest, solche sind einige unter euch gewesen. Könnt ihr entrüstet sagen, was soll das denn? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht in die Herzen sehen. Ich kenne die Zusammenhänge nur aus meiner Seelsorgearbeit. Also das hat nicht unbedingt jetzt mit der Arche was zu tun. Aber es ist wichtig, darüber nachzudenken, weil unsere Politik in dieser Frage einen antichristlichen Weg gehen will. Aber ihr seid reingewaschen, heißt es hier doch andererseits. Ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Das ist der Stand als Christinnen und Christen. Wir haben Vergebung unserer Schuld. Aber nicht einfach so. Ich bin mal in einer Kirchengemeinde gewesen in Baden-Württemberg und dann hörte ich, wie sich nach dem Gottesdienst die Leute draußen unterhalten haben und gesagt haben, naja, wenn ich mich versündigt habe, gehe ich zum Abendmahl, dann ist das wieder in Ordnung. Aber so einfach ist das nicht. Bevor da was in Ordnung ist, steht die Buße. Die Erkenntnis, sich zu stellen und zu sagen, ich habe Fehler gemacht. Fehler können überall passieren, das ist überhaupt keine Frage. Die passieren ja auch. Aber Buße tun, das machen viele Leute nicht, weil ihnen das unangenehm ist. Und deswegen ist auch das Wort Gottes manchmal unangenehm. Das lässt uns nämlich nicht einfach so raus. Paulus erinnert an die Erfahrung der Taufe durch den Namen Jesu. Gott hat ihn zum Herrn gemacht und bestätigt durch den Geist Gottes, ihr seid freigesprochen im Gericht Gottes. Ihr wisst ja, die Taufe, ein wichtiges Element des Untertauchens ist, dass der alte Mensch stirbt und wenn er wieder rauskommt, kommt er zu neuem Leben wieder raus. So sollte es jedenfalls sein. Aber das ist das Versprechen der guten Nachricht von Jesus. Und deshalb gilt, unsere Freiheit als Christen soll nicht die geistliche Gemeinschaft mit dem Herrn zerstören. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten, hatte ich gelesen aus dem 1. Korintherbrief. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Das ist ja eine Frage, die man auch erstmal klären muss. Alles ist mir erlaubt. Was mache ich dann mit den 10 Geboten? Nein, es dient nicht alles zum Guten. Es geht ja in erster Linie auch darum, dass wir unser Leben, wenn wir Jesus angenommen haben, auf Gottes Wort hin ausrichten. Und je intensiver wir das tun, desto besser wissen wir, was gut und was schlecht ist. Und trotzdem machen wir Fehler. Und trotzdem haben wir Vergebung, wenn wir bereit sind, uns zu offenbaren, mindestens vor Gott, manchmal auch vor Menschen, und wirklich aufrichtige Buße tun, die aus dem Herzen kommt. Paulus zitiert vermutlich mit dem allerersten Teil des Satzes eine Meinung in der korinthischen Gemeinde. Die starke Betonung der christlichen Freiheit verweist auf eine Gemeinde, die sich geistlich noch in der Pubertät befindet. Wenn ihr mal die Anfänge lest vom 1. Korintherbrief, was da los war, da kann man nur darüber staunen, dass er mit dem Satz anfing, ich grüße die Heiligen zu Korinth. Wenn man da weiterliest, dann hat er den aber mächtig die Leviten gelesen. Und da ging es auch um Ehebrüche, Brüche und sexuelle Verfehlungen. Die starke Betonung der christlichen Freiheit verweist auf eine Gemeinde hier, die sich noch in der Pubertät befindet, habe ich gesagt. Dort, die noch lernen muss, dass bedingungslose Freiheit zerstörerisch ist. Wir hören heute laute Rufe nach Befreiung. Draußen bei den Montagsspaziergängen. Ich würde mich gerne mal drunter mischen und mal fragen, was versteht ihr darunter, unter Freiheit? Na klar, dass wir unsere Grundrechte wiederkriegen. Aber was hat Freiheit mit Verpflichtung zu tun? Das würde ich gerne mal fragen und ich wäre sehr gespannt, was ich für Antworten kriegen würde. Nein, bedingungslose Freiheit zerstört. Und deshalb sind wir nicht frei mit unserem Leib. Als ganze Menschen sind wir erlöst und das heißt, wir gehen zu auf die Auferweckung der Toten. Auf die Wiederkunft, auf die Entrückung. Wer von uns will nicht dabei sein? Deswegen heißt es immer wieder im Wort Gottes, und das ist hier meine Aufgabe, meine Aufgabe ist nicht, hier irgendjemanden Vorwürfe zu machen, sondern darauf aufmerksam zu machen, prüfet euch selbst und bringt euer Leben vor Gott und Menschen in Ordnung, damit Jesus nicht irgendwann sagen muss, ich kenne dich nicht. Das ist ganz entscheidend wichtig. Und dazu dient auch dieser Text, obwohl er viel weitergehender ist, als ich es heute Morgen habe, ja mich eigentlich nur auf diesen einen Punkt bezogen, obwohl es viel, viel weitergehender ist, wenn wir zum Beispiel von Hurerei sprechen. Der ganze Mensch, als ganzer Mensch, sind wir doch Tempel des Heiligen Geistes, haben wir doch gelesen. Und damit geheiligt für Gott. Gott hat sie durch Jesus als ganze Menschen freigekauft. Dich und mich. Nicht nur die Seele erlöst. Paulus meint das Bild vom Leib als Tempel des Heiligen Geistes. Ganz realistisch. Für ihn ist der Heilige Geist und sein Wirken nicht nur eine Vorstellung, sondern konkrete Erfahrung. Gottes Geist schenkt wirkliche Gewissheit des Glaubens. Gottes Geist erfüllt wirklich mit Hoffnung. Gottes Geist macht wirklich frei von zerstörerischen Bindungen. Ja, Gottes Geist wirkt da und dort Einsicht in Kommendes und Heilung aus Krankheit. Vor allem erfüllt er mit tiefer Liebe zu Gott den Mitmenschen. Und das alles nicht deshalb, weil jemand sich aufgeschwungen hat zu Gott, sondern weil Gott durch Jesus die Tür zu einem neuen Leben aufgestoßen hat. Die Verbindung zu Jesus ist der Schlüssel zu diesem neuen Leben. Gott sei dafür Dank und Anbetung. Amen. Jesus, das ist ein Wort heute Morgen, das man nicht so häufig in den Gemeinden, auch in den Freikirchen hören kann. Es ist unangenehm für den einen oder anderen. Aber du hast Gutes mit uns im Sinn. Du hast Liebesabsichten mit uns. Du legst uns auch dein Wort vor, selbst dann, wenn wir vielleicht mal drüber schlucken müssen. Hast du immer noch Liebesabsichten mit uns und willst uns da, wo wir nicht in Ordnung sind, zurechtbringen, damit wir wirklich für die ewige Herrlichkeit gerechtfertigt sind. Und darum danken wir dir für Gottes Wort heute Morgen und geben dir alle Ehre. Lobpreis und Anbetung sei dir. Amen.
Amen.
Amen.